Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Du dich. Hallo, herzlich willkommen in die Runde. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Jürgen Strauß aus der Schweiz, hat den weiten Weg hierhin zu uns nach Koblenz gefunden. Herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ich komme gerne hierher.
Sehr gerne. Wir freuen uns nämlich diebisch, weil es gibt viel zu erfahren.
Jawohl.
Ich habe in Vorbereitung natürlich schon ein paar Videos von dir gesehen und von deinem Redefluss. Also du weißt viel und kannst das auch gut mitteilen, finde ich, weil du so bildlich sprichst. Und da freue ich mich drauf. Aber wir wollen jetzt in diesem Podcast hier einfach uns ein bisschen auf deine Person konzentrieren, auf dein Schaffen quasi, weil wir heute und morgen ganz sportlich unterwegs sein werden.
Ja, genau.
Und gemeinsam über deine Produkte was drehen werden, Einzelvideos. Deswegen können wir jetzt in Ruhe auf deine Person eingehen. Und da würde mich zuallererst mal interessieren, wie kommt es, dass du so musikbegeistert bist?
Ich glaube, es gibt keine wirklich besonderen oder spezifischen Ereignisse, Erlebnisse in meinem Leben, die mich direkt so mit Musik verbunden hätten. Reingeschlittert, würde ich mal sagen. erwähnen könnte ich. Meine Eltern hatten einen Kassettenrekorder, das war unsere Stereoanlage, und eine begrenzte Anzahl von Kassetten. Und wie mir meine Mutter erzählt hat, und ich habe es auch noch in Erinnerung, eine dieser Kassetten war Mozarts Zauberflöte. Mhm. Und die hatte ich mir gekrallt, als ich irgendwie, ich weiß nicht, 10 Jahre alt war oder was. Und ich habe die so lange gehört, bis sie mir den Kassettenrekorder und die Kassette weggenommen haben. Und diese Oper beschäftigt mich übrigens tatsächlich bis heute, weil das Libretto, aber nicht nur das Libretto, ist überaus kompliziert und facettenreich. Und es gibt Forschung bis heute, Jan Assmann und andere tun das. Und ich am Rande auch, das ist ein Werk, das mich wirklich umtreibt. Und dann gibt's natürlich eben so ein paar Aha-Erlebnisse, wie ich habe zum Beispiel in der Tonhalle in Zürich, da war ich vielleicht 15, 16 Jahre alt, bin ich mit einem Bekannten hingegangen und habe zum ersten Mal eine große Symphonie mit großer Besetzung gehört. Okay. Und weil wir viel zu spät dort waren, hatten wir nur noch letzte Restkarten erhalten. Das hat dazu geführt, dass wir hinter dem Orchester in einer Ecke gesessen haben. Okay. Und direkt vor mir aufgebaut die große Konzerttrommel. Also irgendwie 1,2 Meter, so ein Fass. Und gespielt wurde Le Sacre du Printemps. Und wer das Stück kennt, weiß, diese Trommel, diese riesige Konzerttrommel wird eingesetzt. Und die schlagen wirklich drauf. Und wenn man dann also 3 Meter entfernt in der Ecke sitzt, bam, das ist wie eine Explosion. Also das war absolut unglaublich. Ja, und so einen Bassbereich habe ich vorher nie gehört. Und es kann eben auch nicht mit dem Klang einer Pauke zum Beispiel verglichen werden, oder die scharf und attackieren kann. Und eine Konzerttrommel als Dipole macht bumm, geht tief runter. Und das ist, also ich meine, solche Dinge, oder das reicht für mich völlig, um mich glücklich zu machen.
Das ist schon mal was geboten.
Also durfte es früher schon ruhig was lauter sein,
ja. Ja, unbedingt. Da könnte ich natürlich anschließen, als dann mein Bruder, ich hatte einen 3 Jahre älteren Bruder, der hat einen Lautsprecher mal gekauft. Und als er nicht da war, habe ich mir die Lautsprecher gekrallt und habe sie so aufgestellt. Oha. Links, rechts, oder? Damit man wirklich Schalldruck erzielen kann. Oder? Und dann ist aber meine Mutter rechtzeitig gekommen und hat diesem großen Vergnügen ein Ende bereitet. Oder? Aber es war ein großes Vergnügen. Also solche Dinge. Und vielleicht ein letztes Beispiel dazu. Ich war dann auch über Umwege, da war ich aber schon etwa 17, 18 Jahre alt, da konnte ich in einem großen Musikstudio in der Schweiz Pink Floyd The Final Cut über eine große Monitoringanlage anhören mit voller Dynamik. Ja. Und das war natürlich auch ein tolles Erlebnis. Also wenn man das zuvor nicht hört oder nie gehört hat und dann kriegt man so einen Track mal, das war noch mit Dolby SR natürlich abgespielt, ja, dann weiß man, was geht. Ja, ja. Und, also solche Dinge, das hat mich dann schon das, auf den Pfad gebracht. Ja. Aber eigentlich nicht spezifisch ein musikalisches Interesse.
Wie kam es dann dazu, zu dem Wunsch quasi das beruflich auszuüben? Also was hast du dann gelernt?
Ich habe ab 16 eine Lehre gemacht zum Physiklaboranten.
Ja.
Das habe ich gemacht in Zug, in der Stadt Zug. Dort gab es damals die große Firma Landis und Gier. Ein für schweizerische Verhältnisse sehr großes Industrieunternehmen von 5000 Personen, alle an einem Ort. Und Physiklaborant ist eigentlich ein anderes Wort für Experimentator. Das ist ein Berufsbild eigentlich des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts, aber die haben das bis in die 80er Jahre durchgezogen. Mhm. Und der Physiklaborant war als Berufsbild konzipiert zwischen den Doktoren und Professoren, die mehr theoretisch irgendwelche physikalischen Ideen haben. Und wie übersetzt man das in etwas, was man ausmessen, testen und so weiter kann? Das ist die Rolle des Physiklaboranten. Und für diesen Job, das ist ein Generalist der Technik, das ist völlig anachronistisch heute oder in dieser extrem arbeitsteiligen Welt. Und so hatte ich das Glück, wesentlich Elektrotechnik, aber eben auch Mechanik, Optik, Akustik ausgebildet zu werden. Ja. Und ich habe das kürzlich meinen Studierenden in Zürich an der ETH erzählt. Und die konnten das gar nicht glauben, dass ich dort begrüßt wurde mit den Worten: Wir erwarten nicht von euch Lehrlingen, dass ihr produktiv seid. Wir erwarten von euch, dass ihr spielt.
Cool.
Oder? Und aus einem 16-Jährigen, so wie ich, verfasst war, musste man das nicht lange erläutern. Und so kam es eben dazu, dass ich dann, also mit 18, glaube ich, habe ich die ersten Lautsprecher. Ich wollte nur Lautsprecher für mich. Ich hatte kein Geld. Und also kauft man mal ein paar Treiber und baut ein großes Gehäuse und schaut man, wohin man kommt. Das hat dann verblüffend gut geklappt. Und ich habe dann mit 19, glaube ich, die erste Konstruktion in Lizenz verkauft.
Ach, okay.
Und so hatte ich eben bemerkt, das macht mir nicht nur Freude, weil ich dann auch gute Speaker für mich selber habe, sondern ich kann auch noch Geld damit verdienen.
Ja.
Und so kam es dann dazu, dass ich etwa ab 23, 24, sowas. Zwischenzeitlich habe ich für bestimmte Hersteller, zum Beispiel Piega war mit dabei, Lautsprecher entwickelt, und danach habe ich mich aber selbstständig gemacht. Und ich habe eigentlich zwei für mich zunächst völlig unabhängige Interessensgebiete. Das eine ist philosophisch-historischer Art und das andere ist eben Technik. Und als ich mit dieser vierjährigen Traumausbildung, ich kann das gar nicht anders nennen, mit 20 Jahren das abgeschlossen hatte, war für mich eigentlich klar, ich mache nicht das, was meine Kollegen machen, nämlich eben an die höheren Schulen gehen, sondern ich gehe jetzt meinem zweiten Interesse nach. Und um das möglich zu machen, und ich wollte nicht studieren, es ging mir nicht darum, Abschlüsse zu machen, weil ich hatte einen Job und ich mochte das gerne, also wollte ich das auch weiter tun, und ich habe schon bemerkt, ich kann Geld damit verdienen, oder? Und also habe ich Geld damit verdient und habe bescheiden gelebt, und das hat mir 15 Jahre lang Zeit gegeben, frei zu studieren, was ich wollte.
Okay.
Also in meinem Fall war das Philosophie, damit die Literatur, Musikgeschichte, dann zunehmend Technikgeschichte, Kulturgeschichte allgemein.
Das ist sehr spannend, also sehr, sehr, sehr breitbandig, das Ganze.
Ja, das für mich, ja. Und ich hatte nie die Überlegung, dass sich diese beiden Gebiete jemals verschränken würden. Und heute ist das nicht für alle, aber für einige der Arbeiten, die ich mache, von ziemlich fundamentaler Bedeutung.
Gibt es da Überschneidungen zwischen Philosophie und Lautsprecherentwicklung?
Ja, so direkt natürlich nicht, aber insbesondere über die ganzen historischen Aspekte, Technikgeschichte, also kann man natürlich immer auch philosophisch reflektieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eben Aufgabestellungen habe, dass ich für Konzertsäle oder Auditorien oder andere Dinge mehr Raumakustik-Designs machen soll, also auch Entwurf dafür, dann kann ich meine Konzepte, um damit in Wettbewerben und andernorts durchzukommen, eben auch historisch unterfüttern und zeigen, schau mal, das ist eine Tradition, hier brechen wir sie, das hat diesen Vorteil, das hat den, und das wissen wir aus Erfahrungen, aus der Tradition heraus. Und das ist das, was sehr viele andere Akustikbüros, die natürlich auch über alles Ingenieurswissen verfügen, was man braucht, um sowas zu tun, nicht haben. Und das sind erhebliche Wettbewerbsvorteile.
Okay. Ja. Aber wie, jetzt sind wir ja schon dahin gekommen, aber wie kamen wir dahin? Also vom Lautsprecherentwickler und dann Selbstständigkeit und dann diesem Studium quasi von Philosophie etc., Historie. Und wie kommt man dann aber zur Raumakustik? Das ist ja schon nochmal ein also ein weiterer Aspekt jetzt zumindest auch in der Kundenansprache, ne? Wenn man das jetzt quasi anbietet, wie kam das, dass du dafür gefragt wirst?
Also zunächst habe ich natürlich mal einfach Raumakustik-Designs für mich selbst, für meine Anwendungen gemacht und dann hat das sicherlich begonnen mit Musikstudios, dass ich Studioräume, also Wiedergaberäume gemacht habe. Dann habe ich Raumakustik-Designs gemacht für Aufnahmeräume. Dann hatte ich Gelegenheit, an verschiedenen Architekturwettbewerben teilzunehmen, Richtung Konzertsäle, kleinere, größere. Ja. Dort habe ich dann eben Konzepte vorgelegt, bis ich dann eben, ich mache jetzt nur dieses eine Beispiel, das sind jetzt etwa 13 Jahre oder so, beauftragt wurde für das Art Lab in Frankfurt, für das Max-Planck-Institut. Und ich habe ja keine Ausbildung als Raumakustiker, null. Das ist Learning by Doing. Und
autodidaktische
Herangehensweise. Ja, das ist reiner Autodidaktismus. Ja, ja. Und ich denke, dort könnte man vielleicht einen Punkt schon noch machen, gilt dann eben auch für die Elektroakustik. Ich meine, eine Firma wie JBL hat sehr viel mehr Ingenieurpower als ich, das kann keine Frage sein. Oder eben im Bereich der Raumakustik, was weiß ich, Artec New York oder Müller München, die haben Teams von Ingenieuren und ich bin alleine. Ohne es wirklich zu wissen, aber einfach so basierend auf meinen Erfahrungen und meinen Einschätzungen, was unterscheidet diese großen, berühmten, renommierten Büros von mir? Ich bin ein sehr erfahrener Hörer und das sind die in der Regel nicht.
Ja.
Das heißt, ich kann aus eigener Hörerfahrung und aus der historischen Entwicklung dieser Dinge Argumentarien aufbauen und kommentieren, die in der Regel andere große Büros nicht können oder nur eingeschränkt können. Dort liegt sozusagen.
Ja, der technische Aspekt ist da im Vordergrund und da wird eine Raumeinmessung gemacht und dann wird umgesetzt.
Ne? Exakt, ja. Und sehr vieles ist reine technische Raumakustik. Mhm. Und wenn man sich eben die Ausbildungsgänge, ich kenne sie in der Schweiz und ich habe auch eben Architekten und Tonmeister ausgebildet, tue das teilweise immer noch, anschaut, das ist sehr, sehr techniklastig. Mhm. Und eben Klangästhetik spielt eine ganz untergeordnete Rolle.
Erstaunlich.
Ne? Ja, das ist komplett erstaunlich. Aber bon, also wir versuchen jetzt das an der ETH in Zürich Schritt für Schritt zu ändern, haben das Immersive Design Lab aufgebaut und so weiter, dass man das Schritt für Schritt ändern kann. Aber für also die heute Lebenden, plus minus in meinem Alter, die kommen eigentlich rein aus einer technischen Raumakustik.
Mhm. Verrückt. Wie kam es dann, du hast schon angesprochen, das Lab, also wie kam es dazu, dass du dann so ein, es ist ja ein einmaliges Gebäude zumindest, ne, würde ich mal sagen, da habe ich natürlich ein paar Fragen zu, aber wie kam das? Also wie ist das der Ursprung dieser Idee, hast du ja gerade geschildert, dass man...
Vielleicht da, nur ganz kurz zu erklären, was das überhaupt ist.
Genau, und was ist das?
Ja, was ist, weil der eine oder andere, die eine oder andere wird es gar nicht wissen, was du da Tolles stehen hast.
Also wir haben in Bern, genauer in Waben, das ist gerade so an der Stadtgrenze, haben wir das SM Music Lab aufgebaut. Eröffnet haben wir das 2022. Und wie kommt es zu so etwas? Also die kurze Antwort ist, wie fast bei allen Dingen, Zufall. ich hatte ein Leben lang in mehr oder weniger in unter Garagenbedingungen gearbeitet. Ja. Also ich nehme irgendeinen Raum, baue den so um, dass er akustisch tauglich ist und beginne zu arbeiten. Und ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass das ein Leben lang so bleibt, oder? Also das wäre auch für mich völlig okay, oder? Ja. Und dann hat sich eben durch verschiedene Zufälle hat sich das eigentlich, ich hatte das nicht auf dem Radar, ich hätte das von mir aus nicht gemacht. Klar, man, schön sowas zu haben und das ist eigentlich ein klassisches Musikstudio mit einem Aufnahmeraum, mit variabler Raumakustik und mit einem Wiedergaberaum, der glaube ich wirklich ganz außerordentlich ist, weil eben 100 Tonnen Material haben wir verbaut, um Raum, also um Grundruhe zu erzeugen. Wir haben eine stabile Nachhallzeit von 0,3 Sekunden übers ganze Band. Okay. Und wir haben eine Abhördistanz von 4,7 Metern, die wir natürlich nur mit Linienquellen überbrücken können. Und mit diesen Lautsprechern, die ich natürlich für diesen Zweck entwickelt habe, haben wir also volle Bandbreite, volle Dynamik bei extrem geringen Verzerrungen in einem 24.4-System in Bern. Das heißt, ich kann von Mono über Stereo jedes Surround-Format, jedes 3D-Audio-Format machen, spielen, Wahnsinn. Hören, ja.
Und da ist der Hörraum, den du gerade geschildert hast, und daher auch unter anderem das Gewicht, war ja dann quasi, war sogar das erste, glaube ich, was robotisiert quasi aus Lehm gedruckt wurde. Man muss sich vorstellen, wie eine Kuppel, oder? Ist so ein Raum in Raum mit.
Nee, es ist eigentlich ein Zylinder. Gefertigt wurde das Lab, wir nennen das der Lab. Das ist ein normaler Industrieroboter, nimmt Durchmesser vielleicht 10 cm, Länge vielleicht 20 cm, große Lehm, also Sand, Wasser, Lehm, sonst nichts, keine Zusatzstoffe, nichts. Das kommt aus einem Extruder raus, ist selbst eine kompakte, nasse Masse. Mhm. Und der Roboter packt das und im richtigen Winkel, an der richtigen Stelle, verpresst er das mit 200 Kilo. Oh ja. Und 32.000 Mal hat er das gemacht und so ist das über 3 Monate Durchmesser 11 Meter, Höhe 5 Meter, eine freitragende Lehmwand geworden mit Dicke etwa 17 Zentimeter.
Ja, wer entwickelt denn sowas?
Die ETH in Zürich, das wäre sonst nicht gegangen. Und wenn das nicht ein Projekt der angewandten Forschung gewesen wäre, hätten wir das niemals bezahlen können.
Ja, genau.
Da hat also ein Team von Lehmspezialisten zusammen mit den Verfahrensspezialisten der ETH in Zürich haben zuerst während einem halben Jahr Materialprüfungen, Prototypenbau und dann hat der Aufbau begonnen.
Wahnsinn. Wie kommt man auf Lehm?
Lehm ist in der Architektur heute ein großes Thema aus bauökologischen Gründen. Beton und Ziegel braucht Unmengen an Energie, bis das genutzt werden kann. Ich habe das erst in diesem Zusammenhang erfahren, ein ordinärer Ziegel muss 3 Tage lang bei 1100 Grad gekocht werden. Oh. Also nicht eine halbe Stunde.
Krass.
3 Tage, 1100 Grad, das braucht Energie. Am Schluss kostet so ein Teil 1 Euro. Und also deshalb ist das überhaupt in der Architektur ein großes Thema. Und Lehm ist ja eigentlich unlimitiert verfügbar. Mhm. Und mit Lehmbau haben wir in Deutschland und auch in der Schweiz eigentlich eine erstaunlich große Tradition. Mhm. Ja, das wurde zum Beispiel in der DDR zum Beispiel nach dem Krieg, hatten die kein Geld, mussten aber Wohnungen bauen, weil alles zerstört war. Dann haben die Lehmbau gemacht. Mhm. Und also viele dieser Bauten stehen schlicht bis heute und werden sehr geschätzt. Ja.
Also das Material etc. Ne? Ja. Das Raumklima zum Beispiel.
Ja, Raumklima, das nimmt Feuchtigkeit auf, gibt ab, dann isoliert das sehr gut, das kostet nicht viel. Ja. Und wenn man genug davon hat, füllt man es einfach mit Wasser auf und pumpt es ab.
Also macht das wieder woanders auf.
Ja, und kann es andernorts wieder aufbauen. Ja. Das ist mit ein Hintergrund. Aber dann war es auch interessant, weil ich wollte eigentlich zunächst einen Backsteinbau haben und hatte mir 2 Ägypter ausgesucht, die ich auf einem YouTube-Video gesehen habe, wie die unfassbare Dinge machen mit Ziegelstein. Also das übersteigt jedes Maß. Und weil ich zufälligerweise einen mir bekannten Ägyptologen kannte, der in Kairo immer wieder unterwegs ist, hat er tatsächlich diese Boys gefunden.
Ach nein, aus dem Video.
Ja, und wir hatten mit denen bereits alles vereinbart, damit die nach Bern kommen und auch innerhalb von etwa 3 Monaten dieses Teil hochziehen. Dann hätten wir fantastische Ornamente gehabt. Ich wollte das, oder? Und dann kam Covid. Und dieser Roboter der ETH in Zürich sollte eigentlich in Tokio ein Pavillon bauen aus Holz. Covid hat das verhindert und damit war der Roboter frei. Und damit hatten wir einen Slot, um diese angewandte Forschung zu machen. Die Professur Gramazio Colli, mit der ich das gemacht habe, mit dieser Professur arbeite ich seit mehr als 15, eher 20 Jahren zusammen. Und die haben sich dann gemeldet, falls ich so irgendeine spannende Aufgabe hätte, irgendwie mit Lehmbau und sowas und Robotik.
Das ist ja wirklich,
und dann
so viele
Zufälle
gibt's ja gar nicht. Aber das ist ja unglaublich.
Aber das ist eben, nach meiner Wahnsinn. Erfahrung ist das charakteristisch.
Ja.
Die wichtigen Dinge,
Es
braucht einfach Gelegenheit. Da muss man wach genug sein, sie wahrzunehmen.
Ja, gut, man muss ihn ergreifen. Ja. Das stimmt so.
Also wäre das jetzt akustisch, müsste es sich doch anders verhalten haben. Also wenn ich jetzt Backstein nehme oder ob ich Lehm nehme, muss also oder
ist das nochmal Raum in Raum beiweise. Also bei Ziegeln oder beim Lehm interessiert uns nur die Masse.
Okay.
Ich hätte es lieber in Bleiguss gemacht. Aber
nein.
Es geht nur. Oder das ist Raum in Raum Bauweise. Also man hat eine Feder, das sind Schaumstoffe am Boden und dann die Masse darauf. Das gibt ein Massefedersystem, 8 Hertz in unserem Fall.
Interessant.
Und die äußere Wand resoniert auf 8 Hertz und der innere Raum auf 11. Wahnsinn. Und insgesamt sind es 100 Tonnen. Und drum, also hier für die äußere Wand
spielt, egal, ja,
ist völlig egal, wir hätten auch Beton nehmen können.
Hm. Und wie kriegt man jetzt so einen gleichmäßigen Nachhall hin? Also wie geht das?
Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist tricky. Das ist nicht ganz
trivial. Kann ich leider nicht sagen.
Also, ey, das ist kein Geheimnis, aber jeder Akustiker und Raumakustiker wird sich auch fragen, wie macht man denn das ganz genau, oder? Ja. Und viele werden das natürlich auch wissen oder haben Ideen, wie man sowas machen kann. Hier gibt es eine doppelte Schwierigkeit. Der Raum ist kreisrund, das ist ein Zylinder. Ja? Und dann oben natürlich eine Art Kuppel haben wir drin. Und raumakustisch ist das das, was wir niemals wollen. Also keiner braucht freiwillig einen kreisrunden Raum. Aber ich eben schon. Und warum geht das in so einem Fall? Weil in so einem Raum dominiert die Absorption das ganze Geschehen und nicht die Diffusion oder Schalllenkung. Und weil ich wusste, ich muss in dieser Region von 0,3 runter und das braucht immense Mengen an Absorption, vor allem eben bei tiefen Frequenzen, habe ich dann mal begonnen mit Simulationen, um zu schauen, wie weit man kommt. Und als ich dann den, ich glaube, neuartigen Ansatz gefunden habe, den Hauptbassabsorber, also sind eigentlich, im Kern sind das alles Verbundplattenresonatoren unterschiedlichster Größe, unterschiedlichster Abstimmung, die dann in Summe das bewirken. Ja. Oberhalb von ca. 100 Hertz aufwärts sind das eigentlich Standard-Melamin-Hartschäume, die wir einsetzen. Da ist nichts Besonderes daran. Schon etwas Besonderes ist dann eben, dass das Verbundplattenresonatoren sind. Das sind Metallplatten, die man zwischen zwei Schaumstoffschichten bringt und an die Wand.
Ja.
Die vordere Schicht absorbiert die mittleren und hohen Frequenzen und der Plattenresonator im Zusammenspiel mit der Wand und der Schichtdicke die tiefen Frequenzen. Und wenn man jetzt so einen Raum mit diesen eben rund 10 Metern Durchmesser so behandeln würde alleine, dann würde man im Bassbereich eben noch einen ziemlich starken Anstieg der Nachhallzeit finden können. Was machen? Die Wände sind schon voll, die Decke ist schon voll. Was nun?
Boden.
Exakt. Ja. Und deshalb habe ich den ganzen Boden angehoben, habe ihn seitlich geöffnet und habe darunter abgestimmte Resonatoren gebaut, die einfach alles darunter wegziehen.
Krass.
Wow.
Das ist das Konzept.
Jetzt bin ich etwas neidisch, weil der Yannick war ja schon bei dir gewesen.
Im Lab. Ja, du bist herzlich eingeladen. Du natürlich auch. Mach doch mal einen Betriebsausflug.
Ich werde mit Angriff nehmen müssen.
Ja. Klingt irgendwie so, Schweiz finde ich eh ganz schön.
Muss sowieso, ich sagen. Ja, also. Ja, das ist nicht sehr hässlich. Oder? Ja. Bern ist wirklich schön. Also ich, ja, kann ich schon empfehlen. Ja.
Stark, ey. Also ich finde das ja auf so vielen Ebenen spannend. Nur die Zeit haben wir wahrscheinlich gar nicht, das alles zu diskutieren. Nur einfach, ne, du musst ja bei sowas, also für alle, die da zuhören, das Spannende ist ja quasi, dass man einerseits diese Resonanzfrequenz treffen muss mit den Plattenabsorbern und das andere ist ja auch den Pegel. Also du musst ja die Volumina oder auch wie stark, also wie viel Pegel du überhaupt aufnehmen kannst, ist ja auch entscheidend, ne? Damit du nachher, wenn du viel Bass drauf gibst, dann ja trotzdem in dem Bezug auf die Raumgröße und auf die Lautstärke, die du nachher in dem Raum fahren willst, die auch genug Bass entsorgst, oder?
Also ist ja das interessiert die Absorber nicht. Das sind so kleine Leistungen. Oder also ein Absorber, der interessiert sich nicht für den Schalldruck, der daherkommt. Der frisst einfach auf. Es ist ihm völlig wurscht, wie viel. Das interessiert nicht. Also der Schalldruck. Aber
muss doch ein Verhältnis zum Volumen vom Raum zu der Größe der Absorber gegeben, oder? Also, wie viel du einsetzt. Ja, also klar, die Absorber werden natürlich größer mit der Frequenz, also klar, also mit der Erniedrigung der Frequenz, aber.
Also die Nachhallzeit ist nach Sabine 0,16 mal Volumen dividiert durch äquivalente Schallabsorptionsfläche. Und was ist die äquivalente Schall? Das ist der Trick, oder? Das ist eben, welches Material an welcher Stelle im Raum, wie dick und eben mit oder ohne Plattenresonatoren oder Helmholtz-Resonatoren etc. Aber wenn das mal gegeben ist, dann ob ich jetzt leise dort drin spiele oder brüllend laut, das ist dem Absorber völlig egal. Also man muss sich vorstellen, wenn wir in diesem Raum, sagen wir, einfach bam, 110 dB machen bei tiefen Frequenzen. Ja. Ich habe es jetzt nie ausgerechnet, aber ich würde mal schätzen, da liegt also in der Luft 1-2 akustische Watt.
Ja? Okay.
Also nichts.
Okay.
Also auch die Erwärmung, die wir erfahren, weil das dann in Wärme übersetzt wird, das ist also eben ein Watt, vielleicht zwei.
Ich hatte gedacht, da gibt's einen Zusammenhang.
Nein. Das ist auch, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, dass gerade auch in der Studiowelt, oder wir haben immer wieder das Verständnis der Kunden, ja, ich habe aber nur einen kleinen Raum, kann ich denn dort drin überhaupt tiefe Töne erzeugen? Hm. Weil eben Wellenlängen sind sehr groß, geht das denn? Und was ich dann gerne erwähne, ist, weil ich das eben auch selbst gemacht habe, in Tokio in den Sony Music Studios, ist das kleinste Mastering-Studio 14 Quadratmeter. Okay. Da steht aber MF2.1 drin.
Krass.
Ja. Und wie macht man es dort? Kleine Räume und dann noch, das ist natürlich schwierig, aber eben, da macht man entsprechende Absorber, resonierende Helmholz plus Verbundplatten und so weiter. Mhm. Und dann kriegt man also selbst ein so kleines Volumen mit krassesten Raummoden. Ja? Also das ist das Übelste vom Übel.
Ja, 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 ja.
Die kriegt man runter und den Rest, was man nicht runterkriegt, äqualisiert man. Und dann hat man den vollen Genuss 2 Meter Abhördistanz von 2.1.
Ja.
Und das heißt unlimitierte Dynamik, das geht runter auf 20 Hertz und man hat keinerlei Nachteile.
Krass.
Also wenn ihr noch irgendwo ein Kinderzimmer übrig habt oder so und ihr findet, jetzt muss es sein, oder? Also das geht in kleinsten Räumen.
Aktuell noch
der Aufwand nimmt zu und die Planung.
Oder? Aktuell noch gefüllte Kinder.
Ja. Dann noch ein bisschen warten vielleicht, oder? Aber also
nur den Platz für die Resonatoren brauchst du natürlich schon noch in dem Raum mit uns.
Das ist der große Vorteil dieser Entwicklung, die ja das Fraunhofer Institut gemacht hat in Ilmenau vor 15, 20 Jahren. Wenn wir diese Bau auf meinem Music Lab in Bern, wenn ich das hätte bauen wollen, ohne Verbundplattenresonatoren, es wäre entweder nicht möglich geworden oder es wäre der Innenraum daneben wesentlich kleiner geworden.
Okay,
und diese Technik der Verbundplattenresonatoren ist wirklich ein Segen für uns, weil es enorm volumensparend.
Cool.
Ja.
Da müssen wir, wenn das Video vorbei ist, nochmal in Ruhe drüber reden, weil das ist sehr, sehr spannend.
Das ist dann kostenpflichtig.
Ja. Ich weiß, ja.
Für euch auch.
Aber du hast gerade was angesprochen, was für
der Paywall, ja.
Da wollte ich immer mal hin, genau. Aber du hast was Spannendes angesprochen und das müssen wir noch ansprechen. Sony Records Studios in Tokio.
Ja.
Wie diese Ausschreibung erfolgt ist, wie kam das, dass du dort, ich glaube, in allen Studios, ne?
Ja. Teil die der haben 12 Mastering Suites und, glaube ich, 4 oder 5 Mastering Suites, da stehen überall MF2.1. Und wie kam es dazu? Sony hatte, ich denke, 98, 99, sowas hatten die einen Wettbewerb ausgeschrieben. Und ich verfolge das alles nicht. Ich lebe in Bern und lese gerne alte Bücher und sowas. Und über Bekannte fahre ich, ja, die machen einen Wettbewerb. Und damals, ich hatte einen Garagenbetrieb, One-Man-Show, ein Mitarbeiter, 50%. Und dann sehe ich das und sehe die Wettbewerbsbedingungen. Also man muss ein Paar hinsenden und der Entwickler muss für eine Woche dort persönlich sein, um das vorzustellen, zu kommentieren und so weiter. Und weil es solche Wettbewerbe, ja, vielleicht alle 30, 40 Jahre gibt, vor allem mit diesem Aufwand, also da wurden 60 Toningenieure aus aller Welt eingeladen, um echte Doppelblindtests durchzuführen, Protokolle auszufüllen und dann die zweite Objektivierung ist natürlich die Messung, also Verzerrungen etc., Frequenzgänge. Und das haben die beides gemacht und ich musste meine Lautsprecher für 6 Monate dort stehen lassen, damit die diese Tests durchführen können. Und ja eben, ich habe dann halt gewonnen. Und zwar eben gegen die Weltkonkurrenz. Also da war die JBL K2 in der Spezialversion, die Meyer Sound X10, die 801 in Spezialversion, PMC, ATC, Kinoshita, alles was Rang und Namen hat.
General immer in den,
ja, Genelec, ja. Also alles was groß, prächtig und so weiter ist, hat dort natürlich mitgemacht, oder? Und das hat dann, also das Gewinnen dieses Wettbewerbs hat dann für mich schon die Lage verändert.
Ja, das glaube ich. Ja.
Oder weil ich hatte nur ein Lizenzgeschäft gemacht. Ich habe also für verschiedenste Hersteller einfach Entwicklungen gemacht, das verkauft und von diesen Einnahmen habe ich gelebt. Und mit dieser Referenz in den Fingern hat sich für mich die Frage gestellt, was mache ich damit? Und ich wollte eben unter anderem eins nicht werden, nämlich Lautsprecherhersteller. Und ganz besonders wollte ich niemals Elektronik machen.
Und geklappt, ne?
Hier sind wir, oder? Ja. Das sind Lebenspläne, oder? Weil eben, man muss es vorfinanzieren, die Risiken sind enorm und so weiter.
Da sind wir ja beim Zufall, ne?
Ja.
Es ist, also... ich meine, jetzt bin ich 60 Jahre alt, oder? Und ich kann ein bisschen zurückschauen auf mein Berufsleben. Und ich glaube wirklich ohne Übertreibung und auch ohne Untertreibung sagen, alle relevanten Dinge, die dann wirklich weiterführend sind, ist wirklich der Zufall, der einem dieses Fenster gibt, und da muss man durchsteigen, weil danach ist es zu. Das habe ich irgendwie glücklicherweise geschafft. Und so ging das ziemlich elegant.
Ja, man muss sich auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also, ne, das war ja wirklich die Weltelite der Lautsprecherhersteller, die sich da in Tokio versammelt haben. Und du als One-Man-Show, ich würde mal sagen, als unbekannte Nummer in diesem Zahnrad kommst da hin und gewinnst das Ding. Das ist schon, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen. Ne? Also das ist schon beeindruckend.
Ich habe das kurz auf.
Also da kann man das Schweizer Understatement durchaus mal eine Minute zur Seite stellen. Also das ist, finde ich, schon sehr beeindruckend. Ja, wirklich.
Okay. Ja. Nee, also ich meine, das hat mich natürlich enorm gefreut.
So, und wenn wir jetzt damit zu Recht ganz viel Neugierde geschaffen haben auf deine Produkte, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu unserem Musiktitel.
Schön überleitet.
Und fangen dann an, unsere sportliche Marathon hier bezüglich Videodrehs. Und dann könnt ihr da draußen die natürlich alle verfolgen, die Videos. Und genau, dann würde ich sagen, der Gast darf anfangen mit seinem Musikwunsch quasi, der in der Playlist landet.
Da ihr mich ja schon ein bisschen gebrieft habt, habe ich mir ja das eben überlegt. Und also den Titel, den ich vorschlage, weil ich das ja auch vergangene Woche selbst noch einmal sehr intensiv angehört habe, ist eine Symphonie von Joseph Haydn. Das ist die Nummer 13, also eine seiner frühen. Er schreibt ja 105, teilweise sagt man sogar 107 Symphonien. Es ist die Symphonie Nummer 13, das ist eine der ganz frühen Symphonien, die Joseph Haydn 1762-63 in Eisenstadt in diesem Saal, den man heute noch besuchen kann. Ich kann das allen nur empfehlen, das ist, wenn man also orchestrale Musik macht, das ist etwas vom Prächtigsten, was man sich antun kann, erst noch mitten im Burgenland, Essen ist gut, es ist alles gut. Also reisen Sie dorthin, im Sommerhalbjahr wird das bespielt, die Schlossanlagen sind da, es ist ein Traum. Ja. Und der Arbeitgeber von Joseph Haydn, Nikolaus der Erste, war ein Musiknarr, anders kann man das gar nicht beschreiben. Und Haydn, als er dort begonnen hat, hatte nur eine kleine Band, etwa 18, 19 Personen zur Verfügung. Und die Symphonie Nummer 13 ist eine der ersten Symphonien, insbesondere der dritte Satz, in dem Haydn Experimente, würde ich das nennen, musikalische Experimente durchführt mit der Absicht, seinem Fürsten, und es geht immer um den Fürsten, also es ist wie in der Stereophonie, es gibt einen guten Hörplatz. Und wenn man diesen Saal kennt und die Raumakustik kennt und weiß, was so eine Band kann, das sind wirklich Traumprofis, die er zur Verfügung hatte, dann kann man alles auf diesen einen Hörplatz hin trimmen. Und Haydn hat das ist meine These in meiner Forschung, ganz wesentlich getan, um seinem Fürsten ganz bestimmte Klangbilder präsentieren zu können. Und hier ist der sonderbare Fall eben der, Haydn macht so ein Stück wie dieser dritte Satz der 13. Symphonie, die akustische Raumantwort des Saales kompositorisch gebunden nutzt.
Unglaublich, ne?
Ja? Und wie macht er das? Ich mache nur ein kurzes, es gibt mehrere Varianten, aber einfach um ein bisschen Appetit zu vermitteln. Wie macht er das? Also im Einfachsten macht man das, Celli plus Kontrabässe, vielleicht ein Fagott und dann irgendwann eine Pauke dazu. Das heißt, man bringt tieffrequente Energie und dann vielleicht schlagartig eben eine Pauke oder etwas dazu. Und was geschieht dann in diesem Saal, wenn man am fürstlichen Hörplatz sitzt? Als erstes, sagen wir zuerst, spielt eine Flöte und dann kommt vielleicht eine Geige, mehr kammermusikalisch, das ist etwas ganz Feines. Und dann nimmt das Fahrt auf. Was hört man dann? Dann hört man, ich beschreibe es jetzt mehr technisch, was man zuerst kann man sehr gut lokalisieren, da ist die Geige, da ist die Flöte und so weiter. So, jetzt nimmt das Orchester Fahrt auf. Und dann beginnt der sogenannte Quellweitungseffekt. Das ist eine Schuhschachtel, die er dort vorgefunden hat, eine Barocke. Das heißt, das Orchester wird an den Seitenwänden eigentlich wie gespiegelt. Mhm. Die Band wird sozusagen wie vergrößert. Der Quellweitungseffekt ist einer der schönsten Effekte, die wir in den Konzertsälen dieses Planeten erleben können. Wenn der wirklich gut ist, das alleine ist toll. Wenn man dann aber so viel Glück hat wie Haydn, dass die ganze zufällig vorgefundene Raum, das ist ein barocker Festsaal, nichts anderes, hat keine Akustik eine Rolle gespielt. Wenn man dann so einen Saal vorfindet und die Ohren von Herr Haydn hat und die Sensibilität dafür, dann hört man nicht nur sofort den Quellweitungseffekt, der traumhaft schön ist. Wenn der gegeben ist und das Orchester spielt lauter, dann beginnt es einen Umhüllungseffekt zu geben. Mhm. Und wenn dann sozusagen letzte Stufe zu Forte, Fortissimo erreicht wird, dann beginnt sich das ganze Ding um einen herum zu wölben. Und wenn dann Pause kommt, also Generalpause nach so einem Forte und der Nachhall kommt, dann bricht das langsam zusammen, bevor es dann wieder aufgebaut werden kann. Und okay. Das ist unfassbar schön. Das ist reizvoll, weil es gibt einen zusätzlichen Bewegungsausdruck nebst allem Rhythmus, Melodie, Harmonie, Wechsel, was weiß ich, rein induziert durch den Raum, die Aufstellung des Orchesters und des Sitzplatzes.
Aber das heißt ja dann auch, Entschuldigung, wenn das kompositorisch mit aufgenommen wurde, funktioniert das ja auch nur in dem Raum.
Ja, das ist korrekt. So. Und Haydn war eben auch sensibel genug, das zu wissen. Er hat das ja so gemacht. Und er hätte viel Geld verdienen können, nicht nur mit Symphonie, sondern auch mit anderen Werken. Er wurde angeschrieben, schick uns doch bitte, wir wollen gerne. Und Haydn, wir haben solche Briefe, die sind erhalten, antwortet und sagt, das würde ich gerne tun, aber ihr habt nicht die Aufführungsverhältnisse für diese Musik. Sie ist für diesen Ort berechnet.
Wahnsinn.
Also,
ja, unglaublich.
Und, um den Punkt noch fertig zu machen, oder? Was dort geschieht, Haydn ist in der historischen Musikwissenschaft bekannt dafür, dass er an der Unterscheidung zwischen Kammermusik und symphonischer Musik, die für uns heute geläufig ist, er steht genau an diesem Punkt. Er macht unendlich viel Kammermusik und er macht sehr viel symphonische Musik und er hat alle Aufführungsstätten in Eisenstadt zur Verfügung, um das zu tun. Und was wir also dort erleben können und mit diesem Beispiel ganz besonders, das ist die Konjunktion, die Verbindung von Symphonie und schuhschachtelförmigen Konzertsaal. Ja, also alle nachfolgenden Musikverein Boston, Konzertgebau bei uns in Bern, hier in Deutschland viele. Das geht alles auf diese Aufführungsstätte zurück. Und drum, also.
Unglaublich.
Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn.
Wenn ihr nicht schon Sommerferienprojekte habt, also August und so wird das also bespielt. Und also ich habe das mehrfach, ich habe dort mehrere Konzerte drin gehört und das ist, wenn man einen guten Platz hat und man muss einen guten Platz nehmen, das ist ein Traum.
Cool. Hast du denn eine Empfehlung von einer Aufnahme, die da drin entstanden ist?
Ja, es gibt Leiter, also es gibt von MDG, Herr Dabringhaus hat tolle Aufnahmen gemacht, da gibt's mindestens 3 oder 4, die auch unter diesem Label erschienen sind, aber dazu gehört die Nummer 13 nicht, das ist eigentlich ein experimentelles Stück. Mhm. Es wurden alle Symphonien unter Adam Fischer, dem Dirigenten Adam Fischer, in Eisenstadt aufgezeichnet, ich glaube über 10 Jahre circa, mit unterschiedlicher Technik. Und diese Sammlung von all diesen Aufnahmen vor Ort gemacht, die kann man für kleines Geld, also deutlich unter 100 Euro, Brilliant Classics kaufen. Mhm. Also für alle, die gerne symphonische Musik haben, das ist ein Fundus.
Okay.
Ja. Und dort ist dann eben diese Nummer 13 nach Hoboken ist dort drin und der dritte Satz ist so einer der ersten, wo man wirklich direkt zeigen kann, hier macht er diese Exzesse. Also eine Musik schreibt man nicht, wenn man nicht so etwas vor Ohren hat.
Verrückt.
Sonst kommt man nicht darauf.
Richtig spannend.
Ich glaube, ich ziehe meinen Musiktitel zurück. Ich lasse das so stehen.
Das war nicht so beeindruckend. Ich habe zu lange gesprochen.
Das ist das ein Song für euch.
Willst du das so machen?
Ich lasse das so, ja.
Ich gebe noch einen mit, einen kurzen, weil ich hatte eine Vorführung die Tage, eine schöne, und das sind, also dagegen kann ich nichts sagen, aber sind englische Musiker aus London, die damals 65 dieses Album aufgenommen haben, 1965, und zwar ist es Don Rendell, spielt Tenorsaxophon, ist eine Jazz-Quintett, Don Rendell und Ian Carr als Quintett, und der Song ist Blue Mosque. Muske oder so, also M-U-S-Q-U-E, weiß nicht, wie man es ausspricht. Fand ich sehr, sehr schön. Ist ganz toll aufgenommen für die damalige Zeit und selbst heute noch sehr, sehr schön zu hören. Genau, das kommt alles in die Shownotes und natürlich in die
Playlisten. Ja gut, dann mache ich jetzt auch noch.
Playlisten. Da, guck mal, jetzt haben wir noch.
Ich bin ja ein ausgewiesener Sting-Fan und der liebe Jürgen, dem wir vor gar nicht allzu langer Zeit eine sehr schöne Anlage, keine Strauß-Lautsprecher, aber andere wirklich schöne Lautsprecher geliefert haben, hat mir geschickt, seit neuestem klingt alles gut bei mir, aber den Song oder das Album musst du dir anhören. Und das ist das neue Album, ist jetzt gerade erschienen am 26. Juli, live at the, ich glaube, ich spreche es richtig aus, aber hoffe es zumindest, Rijksmuseum. In einem, ja, sag ich mal, kathedralenähnlichen Umgebung, sehr viel Hall. Er sitzt da mit seiner Akustikgitarre, spielt und singt und macht seine ganzen großen Songs. Und Message in a Bottle ist ja so ein Highlight und das ist überragend gut aufgenommen.
Ich dachte, das wären quasi neue Tracks. Ne? Das ist ja, dann will es doch hören, weil das zuletzt unser lieber Thomas kam, Thomas Luhmann, und wir haben die Schallplatten jetzt schon im Laden, die sind nämlich heute angekommen.
Ist das
die
dabei?
Ja, das sind, der hat davon stapelt eben mir gezeigt. Da habe ich gesagt, nee, kein Interesse, die letzten Ding sagt, mochte ich nicht so, aber dann ist es ja, nee,
das
ist ja
gar nicht. Das musst du hören, weil okay, genau, cool. Nachdem er aufgehört hat, diese Hare Krishna Selbstfindungsphase im Himalaya dann abzulegen, kann man ihn wieder hören, muss ich sagen. Das war echt
Hare Rama Rama Rama.
Das war ein bisschen anstrengend. Er hat mal gesagt, das fand ich ganz spannend, das war die Musik, die er immer machen wollte, aber getriggert von den Medien und von seinen Labels nicht machen durfte. So, und das muss man natürlich dann schon respektieren, natürlich. Auch wenn man da dann vielleicht nicht unbedingt die breite Masse bricht, vor allem wenn man gerade nach Police aufhört und fängt damit an, war ein bisschen schwierig.
Ist ein Kontrast, das war, ja.
So, wir gehen damit jetzt in den Videodreh, wünschen euch allen viel Spaß beim Musikhören und bis zur nächsten Woche.
Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Danke.